Ja, ich stehe heute schon wieder hier vorne, weil ich krankheitsbedingt eingesprungen bin. Also wir haben da einen Tausch vorgenommen. Aber dass ich nun heute hier wieder bin, gibt mir die Chance, inhaltlich so ein bisschen anzusetzen an der Predigt vom letzten Sonntag. Bevor ich sage, was da so der innerliche Anschluss ist an die Predigt vom letzten Sonntag, möchte ich kurz über Karl Valentin sprechen. So einige von uns werden den kennen oder schon mal was von ihm gehört haben. Das ist ein deutscher Komiker, 1882 geboren. Und von dem kommen echt richtig gute Sätze. Ich hätte nicht schlecht Lust, euch ein paar zu bieten, aber das würde, glaube ich, ablenken. Er war aber auch so ein Aktionskünstler und er nahm auch mal an dem großen Münchner Faschingsumzug teil mit so großen Wagen, die dort so fuhren, man kennt ja diese großen Faschingswagen. Und jedenfalls hat er auch einen eigenen Umzugswagen gehabt. Dieser Umzugswagen wurde von ihm selbst gezogen und es war nichts anderes als ein Bollerwagen. Und in diesem Bollerwagen steckten einfach nur so Latten drin und steckte Werkzeug drin und irgendwelche Farbeimer. Und oben drüber war ein Schild, da stand drauf: Ich bin nicht fertig geworden. Ja, und das finde ich ganz großartig, so eine Aktion und auch so eine Aussage, weil, warum mag ich diese Aktion von ihm? Es stellt so ganz entspannt in Frage, mit welchen inneren Standards wir doch manchmal leben. Ja? Nämlich, was sind denn mögliche innere Standards, mit denen wir leben? Einfach so diese innere Ansage, sei effektiv, ne? Werde fertig, sei zielorientiert, sei am Erfolg orientiert. Und ich finde, so eine Aktion wie Karl Valentin nimmt das ganz großartig aufs Korn. Ja, ich bin nicht fertig geworden. Finde ich super. Denn ich möchte dich jetzt nicht vereinnahmen in diese Betrachtung oder in diesen Gedanken, aber das auffälligste Kennzeichen unserer Gesellschaft ist es womöglich, in Betrieb zu sein. Ja, in Betrieb zu sein, denn es muss ja noch so vieles fertig werden, es will ja noch so an so vieles gedacht werden. Du hast dich da drin wahrscheinlich auch schon wieder gefunden. Deswegen sagen irgendwelche Soziologen, wir sind Teil einer Beschleunigungsgesellschaft, denn es will ja noch an so vieles gedacht werden. Es gibt ja auch so viele Menschen, an die noch gedacht werden will. So, und dann sagt man sich, wenn man unter diesem Eindruck steht, ich müsste mal zur Ruhe kommen. Ja? Kennst du auch von dir? Ich müsste mal zur Ruhe kommen, ich müsste mal so wieder bei mir ankommen. Aber selbst wenn man sich diese Erfahrung gibt und sich so ein bisschen aus dem Verkehr zieht, dann kann sich das merkwürdig anfühlen, weil es sich komisch anfühlt, nichts zu tun zu haben. Denn viel zu tun zu haben ist für manche gleichbedeutend wie die Aussage, ein Mensch zu sein, dessen Leben Sinn macht. Ja? Ist ein bisschen ganz grob gleichgesetzt, aber manch einer denkt, viel zu tun zu haben, bedeutet eigentlich, ein Mensch zu sein, dessen Leben Sinn macht. Und deswegen müssen wir uns regelrecht Entschuldigungen suchen, warum wir jetzt gerade nichts tun. Kommen da irgendwie mit einem schlechten Gewissen in Kontakt, weil das regelrecht eine Ich-Formel sein kann. Eine Ich-Formel, also ich ist das, was ich tue, was ich mache, was ich schaffe. Ne? Ich gleich, was ich mache. Im Leben zählt, was man aufzählen kann. So. Und es gab schon viel zu viele, die in diesem Karussell durch ihr Leben wirbelten, sich fragten, wie hält denn das Ganze mal an, aber keine Antwort finden auf die Frage, wie steige ich aus diesem Betrieb, aus diesem Karussell. Und ich möchte heute über einen Text sprechen, der kommt aus Markus 1. Ich habe vor 3 oder 4 Jahren, ich habe nicht nachgeschaut, aber so ungefähr war es die Zeit, ich habe vor 3 oder 4 Jahren auch schon mal einen Bibeltext gepredigt aus Markus 1. Und da ging es um die Frage, wie Jesus seine Taufe selbst erlebt hat und was diese Zeit anschließend in der Wüste für ihn bedeutete. Denn also dass diese Begegnung oder Begebenheit seiner Taufe und der anschließenden Zeit in der Wüste, das ist sozusagen die Zeit unmittelbar vor seinem ganz großen Eintritt in eine ganz große Öffentlichkeit. Und dann würde Jesus merken, dass sich ganz viele Hoffnungen auf ihn richten und dass ganz viele ihre Erwartungen und sogar Ansprüche an ihn stellen. Hier ist auch von Wüste die Rede und manchmal sind in der Bibel Orte auch so Platzhalter für innere Erfahrungen oder für geistliche Räume. Und so ein geistlicher Raum war das auch, diese 40-tägige Zeit, in die der Geist ihn führte. Und der Teufel kommt und sagt, mach doch mal Ende hier mit dieser Wüste, mit diesem Rumgesitze hier, ja, du bist doch wichtig jetzt. Also der Teufel versucht ihn. Und hier schreibt, finde ich ganz klug, ein Ausleger, dass Jesus dieser Versuchung standhält, um nicht genau das anderen zu bringen, nämlich Wüste. Ja? Um nicht genau das bei anderen zu hinterlassen, wenn er ihnen begegnet, nämlich Wüste. Wir haben nur anderen zu geben, was wir vorher empfangen haben. Wir können nur geben, was wir sind. Und in dieser Weise ist Jesus in der Wüste. Und heute möchte ich auch über einen Text aus Markus 1 sprechen. Und ich möchte so innerlich, habe ich schon gerade gesagt, Anschluss suchen an die Predigt vom letzten Sonntag. Denn da habe ich gesprochen, dass wir den Willen Gottes oft wagen müssen. Ja, den Willen Gottes wagen müssen, weil es irgendwie zu viel erwartet ist, wenn wir meinen, ihn immer schon kennen zu müssen. Ja, und der Text heute, der kann, das ist, also in meinen Augen wirkt das auf mich so, der kann so eine Art Sprungbrett sein, von dem aus wir in unsere Entscheidungen hineinspringen können. Ja? So, die Predigt nenne ich alle Fragen nach dir. Jesu Freiheit zum Entscheiden. Ich lese einmal diesen Text. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die bei ihm waren, eilten ihm nach und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkündigen kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes in den Synagogen und trieb die Dämonen aus. Ja. Ein erster Gedanke dazu, den nenne ich Jesus, ein Leben in der Menge. Ein Leben in der Menge. Also hier ist davon die Rede, dass eine unglaubliche Öffentlichkeit plötzlich vor ihm stand. Die ganze Stadt war da, heißt es in diesem Text. Nun sind diese Städte von damals nicht so groß wie Dortmund, aber es waren eigentlich alle da. Ja? Und das war für ihn wahrscheinlich auch ein ziemlicher Kontrast, denn er kam ja gerade aus dieser Abgeschiedenheit, aus der Wüste, trug da noch so eine innere Stille in sich und plötzlich wollen sie alle was von ihm und er droht überrannt zu werden. Und nicht nur das, das war ja mit Blick auf die Wüste fast so eine Art Geisterbahn, in die er jetzt gerät, weil da kommen Menschen, die waren vorher in Kontakt in irgendeiner Weise mit Finsternis und wurden ein Platz für Dämonen. Also erschreckend und etwas, wofür wir keine Erfahrungen oder Begriffe haben. So, aber es spricht sich rum, dass Jesus kraftvoll und gnadenvoll auf alle Not reagiert und gnädige Machtworte spricht. Und er heilte viele, heißt es da. Und plötzlich ein richtiger geistlicher Durchmarsch. Ja, kaum ist Jesus in der Öffentlichkeit, ein Durchmarsch. Viele kommen, wollen einfach auch sehen, was geht denn da vor sich. Ne, so an Heilungsgottesdiensten teilnehmen, mal gucken, wie Gott live und in Farbe gerade handelt. Und viele wollen auch geheilt werden. Also alle gehen zu ihm. Jesus von allen gesucht, von allen gefragt, von allen gebraucht. Die totale Öffentlichkeit. So, ein zweiter Gedanke. Jesus, ein Leben im Verborgenen. Ein Leben im Verborgenen. Ich fand es total überraschend, dass nachdem Jesus diese Ausrufezeichen gesetzt hat und so wirksam in der Öffentlichkeit gewesen ist, gleich wieder in die Abgeschiedenheit geht. Wir lesen das in Vers 35. Früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus, ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Also irgendwas in mir sagt, die Entscheidung, wie es jetzt weitergeht, die ist doch schon getroffen. Ja, Jesus, geh mal ins Gebet, lade deine Akkus wieder auf und dann machst du genau damit Power weiter, wo du aufgehört hast. Ne, weil da hat Gott jetzt gerade eine große Tür geöffnet und das Reich Gottes geht durch die Decke. Das ist ein Durchmarsch. Aber die Jünger suchen ihn überall, aber Jesus hat sein Handy ausgestellt. Sie suchen ihn, er ist aber nicht erreichbar. Und dann sagen sie, als sie ihn endlich gefunden hat, Mensch, ne, alle fragen nach dir. Und du bist hier irgendwo und kriegst gar nicht mit, wie sehr dich andere brauchen. Ne? Nie war es leichter, Land für Gott einzunehmen, Menschen zu gewinnen für die Liebe Gottes. Komm, Jesus, komm. So, und Jesus, was macht er jetzt? Sagt er, oh ja, sorry, ich habe die Zeit vergessen, ich komme mit. Nein, macht er nicht. Er sagt, wir gehen woanders hin. Ja. Geht er zurück in die Chancen? Geht er zurück in die Gelegenheit? Geht er zurück in die Bedürfnisse? Nein, das macht er nicht. Und es würde noch ein bisschen brauchen, man kann das in den Evangelien nachlesen, es würde noch ein bisschen brauchen bei den Jüngern, es braucht ja auch bei mir ziemlich lange, bis sie merken, dass abgeschiedene Orte für Jesus unbedingt wichtig sind und bedeutsam sind. Auf uns wirkt es manchmal unverständlich, wenn Menschen, die gebraucht werden, sich irgendwie aus dem Verkehr ziehen oder sich dem Nichtstun irgendwie hingeben. Und Jesus wurde auch wirklich kritisiert für sein schlechtes Selbstmarketing. Ja, ich mag das mal lesen, einen Text aus Johannes 7. Da heißt es, da sagten seine eigenen Brüder zu ihm, du sollst hier nicht länger in Galiläa bleiben. Zieh nach Judäa, das war das geistliche Zentrum. Ja? Judäa, Galiläa war Provinz, so Brandenburg. Ne? Du musst nach Berlin, ja? damit auch dort deine Jünger die Werke sehen, die du vollbringst. Denn niemand wirkt im Verborgenen, wenn er öffentlich bekannt sein möchte. Wenn du diese Wunder tust, dann zeig dich damit aller Welt. Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an ihn. Also es passierte offensichtlich mehr als einmal, dass Jesus einen Schritt zurückging, in die Abgeschiedenheit ging, sich aus dem Verkehr zog und sich dem Eindruck aussetzte, ich tue nichts. Ja? Ich möchte mal fragen, ja, was gibt es denn in dieser Verborgenheit, in dieser Abgeschiedenheit eigentlich zu finden? Schlaf, Ruhe? Hier ist mir immer wieder ein Vers vor Augen, den ich mit dir teilen möchte. Jesaja 45. Da heißt es, wahrhaftig, du bist ein verborgener Gott. Und wo findet man diesen verborgenen Gott? Im Verborgenen. Und ich bin sicher. Und ich teile damit Jesus auch dieselbe Erfahrung, von der ich glaube, dass er sie dort gemacht hat, dass Jesus diese abgeschiedenen Orte aufsuchte, um diese eigene innere Kompassnadel dem Kraftfeld Gottes auszusetzen. Und die eigene innere Kompassnadel nicht den Kraftfeldern der Menschen zu überlassen, nicht dem Kraftfeld dieser Welt zu überlassen, sondern die eigene Kompassnadel dem Kraftfeld Gottes auszurichten. Und ich bin sicher, das gab Jesus die innere Richtung, an der entlang er seine Entscheidungen traf. Ich möchte ein Zitat von Olaf Hansen lesen. Muss ich ganz langsam lesen, weil es wirklich gut ist. Ohne Abgeschiedenheit, ohne Verdichtung entsteht keine nennenswerte Kraft. Dies ist kein nebensächlicher Aspekt, sondern einfach notwendig. Jeder praktiziert seine Art der Askese, aber ohne Askese, ohne Zeit und Ort der Abgeschiedenheit und inneren Sammlung haben wir keine geistliche Energie. Und Jesus wusste das und er musste nicht einfach weitermachen. Er musste nicht durch offene Türen gehen. Er musste nicht dem Erfolg folgen. Er hatte die innere Freiheit aufzuhören. Unser Wort Pause, ja, ist ja das Lieblingswort der Schüler, ne? Unser Wort Pause kommt aus dem Griechischen und das Verb, die Grundlage für unser Wort Pause ist, heißt einfach aufhören. Ja? Man hört diesem griechischen Wort heraus, dass da drin Pause klingt. Pause. So, aufhören. Und was Jesus auf keinen Fall wollte, ist einfach weiterzumachen und irgendwann keine Idee mehr von dem größeren Zusammenhang zu haben. Er wollte nicht einfach weitermachen, ohne ein Bild von der größeren Idee zu haben. Und deswegen die Abgeschiedenheit, die wie ein Zoom ist. Ja, denn und das habe ich mir, bin ja nun auch schon ein paar Jährchen im Glauben und Christ, ich weiß, wie es ist, viel zu tun zu haben und trotzdem kann viel zu tun zu haben und darin erfolgreich zu sein, nicht unbedingt dasselbe sein, wie ein Leben zu führen, von dem die Bibel sagt, dass es Frucht bringt. Ja? Zwischen Erfolg und Frucht gibt es einen Unterschied. Den Erfolg, den können wir einfach Kraft unserer inneren Standards sehen und anstreben. Aber für das, was die Bibel Frucht nennt, müssen wir teilhaben an einem größeren Zusammenhang. Muss Gott uns mit seiner inneren Idee oder mit einer Idee ausstatten. Dafür müssen wir inspiriert sein. Und diesem größeren Zusammenhang, dem setzt sich Jesus aus. Und er merkt, dass darin er Teil hat am Herzschlag Gottes, dass die Worte, die er anderen sagen wird, von Gott kommen und von ihm empfangen werden. Und dass die Liebe, die er anderen geben wird, aus einer größeren Liebe kommt. Vielleicht habe ich mehr als einmal so gebetet, vielleicht hast du auch andere schon so beten hören. Gott, wir bitten dich, dass du segnest, was wir jetzt tun. Ja, klingt ja erstmal nichts verkehrt daran. Ja? Gott, wir bitten dich, segne das, was wir jetzt tun. Aber wenn Jesus in der Abgeschiedenheit war, dann sprach er eine andere Bitte aus. Nämlich, Vater, ich möchte tun, was du segnest. Das ist ein Unterschied. Ja? Gott, segne, was wir tun, oder? Vater, ich möchte tun, was du segnest. Und ich bin dankbar dafür, dass Jesus auch durch diesen Bibeltext eine innere Freiheit zeigt, weil logisch wäre gewesen, dass er jetzt da weitermacht. Denn alle warteten auf ihn, alle suchten ihn, alle brauchten ihn, alle wollten irgendwie durch ihn. Und Jesus sagt, nein, wir gehen woanders hin. Das wirkt überhaupt nicht plausibel, das hat leider gar nichts mit Erfolg zu tun, aber da war innere Freiheit und eben auch Klarheit, weil er Teil hatte am Herzschlag Gottes, weil er ein Teil war des Herzschlages Gottes. Und das wollte dann scheinbar woanders weiterschlagen. Nochmal ein Satz von einem bekannt gewordenen Menschen, Philosoph und Theologe. Nein, Theologe war er eigentlich nicht, aber er war sehr theologisch. Sören Kierkegaard, der hat mal den Satz gesagt, wenn alles stillsteht, geschieht am meisten. Also für so einen wie mich ist so ein Satz kaum zu ertragen. Weil das klingt so wie, ja, Stillstand. Ne? Und dann denke ich so unweigerlich, Herzstillstand, ne? Dann passiert ja nichts mehr. Das will vielen nicht einleuchten, warum Stillstand irgendwie ein Raum ist, in dem am meisten geschieht. Und trotzdem darf man sich diesem Geheimnis öffnen und sich da reinstellen, dem Geheimnis der Abgeschiedenheit, wo Gott sein Kraftfeld auf unser eigenes Herz denken, fühlen, wollen, einwirken lässt und wo er uns nicht sagt, folge dem Erfolg, sondern hab an meinen Ideen teil. Noch ein dritter Punkt, Abgeschiedenheit braucht einen Ort. Abgeschiedenheit braucht einen Ort. Hier heißt es ja auch im Bibeltext, Markus 1, er stand auf und ging hinaus. Also er nimmt sich Zeit, aber die verbringt er dann nicht irgendwo auf der Bettkante, sondern er geht wirklich raus und ich möchte mal ausgehend von diesem Abstand, den Jesus da bewusst sucht, ich möchte mal deswegen fragen, dich und mich, wie findest du Abstand? Wie findest du einen Ort und wo findest du einen Ort, der dich in eine Abgeschiedenheit bringt, der dich in einen Raum stellt, wo du irgendwie verborgen bist, aber eben auch in der Nähe dessen, der von sich sagt, ich bin ein verborgener Gott. In meiner vorletzten Gemeinde, in der ich tätig war, da gab es einen Lagerraum, der hatte keine Fenster. Der war so mitten irgendwo drin. Und es wurde der Raum, den ich oft aufsuchte, um wirklich verborgen zu sein, vor allen anderen, aber auch geborgen zu sein in Gottes Nähe und in seinem Kraftfeld. Und es war ein Raum, der war so zappenduster, das war unglaublich. Aber während ich da im Dunkeln saß, und ich saß da oft, wusste ich, dass Gott mich gerade anschaut. Ja, es war nicht ein ständiges Produzieren, so von wegen, das noch Gott und hier bitte und weißt du doch und so. Es war oft ein gegenseitiges Anschauen, aber fast habe ich den Eindruck, nichts hat mich innerlich so ausgerichtet wie diese Zeiten. Ja, ich war schon mal wieder in der Gemeinde und dann bin ich bewusst in diesen Ort gegangen, weil ich dachte, Mensch Gott, hier waren wir oft zusammen. Ja, das war schön. Also, was ich sagen möchte, der äußere Abstand hilft auch innerlich Abstand zu finden. Und oft betet man anders, wenn man woanders betet. Und beten ist ja nicht zu verwechseln mit ich rede und dann fertig, sondern im Kraftfeld Gottes stehen. Und wenn uns das schlechte Gewissen plagt und meins kann ganz besonders groß und bissig sein, dann dürfen wir an Jesus denken, der sich nicht nur Pausen gönnte, sondern auch bereit war, mit allem aufzuhören und Dinge ganz anders zu machen. Dass wir nicht Teil werden einer Beschleunigungsgesellschaft, wo vieles sich dreht und immer schneller dreht, aber es ist irgendwie Leerlauf. Und was ist Leerlauf? Leerlauf heißt, ganz schnell dreht sich was, aber wo ist die Kraft? Und es gibt Leben, das so funktioniert. Aber Gott hat da was Besseres für uns, weil er uns gerade in diesen verborgenen Zeiten prägen will und inspirieren will. Und das sind diese Räume, von denen aus wir dann, ohne dass wir es verstehen könnten, zu den wesentlichen Bereichen unseres Lebens kommen oder wo wir aus diesem Raum heraus auch in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, von denen wir, ob wir es wissen oder nicht, hoffen dürfen, dass wir im Willen Gottes sind. Ja, Jesus sagt, lasst uns woanders hingehen. Und er zog durch ganz Galiläa. Also er wollte offensichtlich da noch andere Menschen kennenlernen und neue Gegenden kennenlernen. Und das, was wie eine große Chance aussah, das ließ er hinter sich. Und ich möchte dir das gerne zusprechen. Vielleicht bist du auch so ein Stresser. Ja? Hast diese inneren Antreiber in dir, die dich durch dein Leben scheuchen. Und du bist nur mit Listen und To-Dos unterwegs. Der größere Zusammenhang deines Lebens sind nicht deine Pflichten, sind nicht deine Aufgaben. Der größere Zusammenhang deines Lebens ist, dass du ein Teil bist des Herzschlages Gottes. Das wünschst du dir und das wünscht er sich auch. Deswegen, hab Mut zur Abgeschiedenheit. Amen.